Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Monika Dittrich. Herzlich willkommen zur Streitkultur. Am Tag der deutschen Einheit, an dem wir fragen, muss man sein Land lieben? Andere würden vielleicht zurückfragen, kann man Deutschland überhaupt lieben mit seiner historischen Last und Verantwortung? Darf man es lieben? Oder soll man das sogar tun, weil die Bundesrepublik heute der beste Staat ist, den es je auf deutschem Boden gegeben hat, wie kürzlich der Historiker Michael Wolfsohn geschrieben hat? Über das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Staat, zu ihrem Grundgesetz und auch zu ihrer Heimat, darüber wollen wir heute streiten. Bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, hier ein paar Stimmen zum Thema.
Ich frage mich manchmal, in welchem anderen Land als in Deutschland wollen die, die da schreien, rufen, hassen, eigentlich lieber leben?
Demokratie ist lebendig und funktioniert.
Ich weiß nicht, warum wir Schwarz-Rot-Gold künstlich wiederbeleben müssen, wenn es sozusagen an Vitalität fehlt.
Ich liebe dieses Land für seine Gerichte. Was haben wir für tolle Gerichte, die Recht sprechen?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da ist so viel Leben drin, da ist so viel Liebe drin. Von Mensch zu Mensch und von Staat zu Mensch.
Die deutsche Geschichte ist eine gebrochene Geschichte mit der Verantwortung für millionenfachen Mord und millionenfaches Leid. Das bricht uns das Herz bis heute. Deshalb, man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben.
Man kann dieses Land nur mit gebrochenem Herzen lieben, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dieser kleinen Collage. Aber muss man dieses Land auch lieben? Darüber streiten heute meine beiden Gäste. Aus Berlin zugeschaltet ist Düsen Tekkal. Sie ist Journalistin, Filmemacherin, Buchautorin. Zuletzt von ihr erschienen ist der Titel Hashtag German Dream, wie wir ein besseres Deutschland schaffen. Düsen Tekkal ist in Hannover geboren und aufgewachsen als eines von 11 Kindern einer kurdischen Familie, die der Religionsgemeinschaft der Jesiden angehört. Sie hat eine Hilfsorganisation für Jesiden gegründet und auch eine Bildungsinitiative, deren Ziel es ist, das Demokratieverständnis junger Menschen zu stärken. Guten Tag, Frau Tekkal nach Berlin.
Guten Tag.
Und in Leipzig begrüße ich Christiane Thiel. Sie ist evangelische Theologin und Hochschulpfarrerin in Halle an der Saale. Außerdem ist sie Autorin von Jugendromanen. Christiane Thiel ist in Freiberg in Sachsen aufgewachsen und im Deutschlandfunk haben wir mit ihr schon einige Male über die strukturelle Benachteiligung von Ostdeutschen gesprochen. Guten Tag, Frau Thiel.
Guten Tag.
Und wie immer in der Streitkultur haben Sie beide zunächst Gelegenheit, auf unsere Titelfrage zu antworten. Frau Tekkal, muss man sein Land lieben?
Nein, muss man nicht. Aber ich liebe mein Land und mein Land ist Deutschland. Und ich glaube, dass man ein Land auch lieben kann mit all seinen Facetten, mit all den Schattenseiten, aber eben auch den schönen Seiten. Und Sie haben mich ja gerade beschrieben. Ich bin eine von 11 aus einer kurdisch-jesidischen Einwandererfamilie und ich habe es immer, seit ich mich erinnern kann, als ein Privileg empfunden, in einem Land zur Welt zu kommen, wo Freiheit ein wichtiges Gut ist, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung. Und das hatte sicherlich was damit zu tun, dass ich zunächst einmal in Unfreiheit geboren war, weil für mich ein Lebensentwurf vorgesehen war, was das Gegenteil war, auch von den hiesigen Werten, die hier in unseren Grundrechten vertreten werden. Das heißt, ich musste kämpfen. Ich musste kämpfen für mein Deutschland. Und das hat bei mir ganz viel mit der Partizipation an Bildung zu tun und den Möglichkeiten, die ich hier bekommen habe, die ich in meiner Herkunftsregion niemals bekommen hätte. Meine Mutter ist Analphabetin, meine Oma war Analphabetin. Und ich habe gemerkt, dass ich meine autochthonen deutschen Freunde oft ein bisschen irritiert habe mit meinem weltoffenen, gesunden Patriotismus zu diesem Land, durchaus auch verstanden als Antwort auf einen dumpfen Nationalismus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gerade gehört habe, was die verschiedenen Menschen in Deutschland zu ihrem Deutschland sagen, sowohl positiv als auch negativ, habe ich eine Gänsehaut bekommen. Und um die Frage nochmal zu beantworten, man muss gar nichts, aber man kann. Und ich will dieses Land lieben und ich bin auch gerne bereit, das zu verteidigen und darüber zu diskutieren.
Vielen Dank für diesen ersten Aufschlag. Und Frau Thiel, Ihren Widerspruch bitte. Muss man sein Land lieben?
Na, zuerst muss ich sagen, dass die Frage falsch gestellt ist. Man kann niemanden fragen, ob man jemanden lieben muss. Also wenn mich jemand fragt oder zu mir sagt, du musst mich lieben, dann kann ich nur antworten, Liebe ist nicht an Zwang knüpfbar, das ist ausgeschlossen. Ich habe bei der Eingangsfrage gedacht, auch bei der Collage. Erstmal fällt mir natürlich auf, dass vor allen Dingen Männer zu Wort kommen, dann auch vor allen Dingen westdeutsche Männer. Ich bin ja in das Land nicht hineingeboren, sondern ich bin in die DDR hineingeboren worden und die DDR habe ich auch nicht geliebt. Aber ich habe mich seit meiner Pubertät, ich bin als Christin aufgewachsen, in der absoluten Minderheit, eine von 100, die sich hat konfirmieren lassen. Ich habe mich früh politisch engagiert. Ich habe Kirche verstanden als Auftrag, für die Menschlichkeit in der Gesellschaft zu stehen. Und das war für mich der Auftrag, in der DDR zu gestalten, die DDR zu gestalten. Und ich wollte keine Wiedervereinigung. So viel war mir klar. Die Bundesrepublik war nicht das Land, das ich wollte, sondern eine DDR, ein menschliches Antlitz des Sozialismus. Und nun lebe ich seit 30 Jahren in der Bundesrepublik, also schon ein paar Jahre länger, als ich in der DDR gelebt habe. Und es ist ein tolles Land, das sehe ich auch. Ich freue mich auch immer dran an all den Möglichkeiten und der Schönheit. Aber meine Anfragen, die ich schon 1984 an Deutschland formulieren wollte, die Fragen nach Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, die Anfragen sind alle geblieben, ist nicht beantwortet worden und die Vereinnahmung der DDR und die Geschichten danach und auch in den 1990er Jahren, das ärgert mich bis heute.
Frau Thiel, Frau Teckerl hat eben gesagt, sie empfindet es als Privileg, diese Freiheit zu erleben in der Bundesrepublik. Würden Sie dem zustimmen?
Es ist für mich schwierig, was ein Privileg zu nennen, was absoluter Zufall ist. Und ein Privileg, es hat für mich einen ziemlichen Nachgeschmack, weil ich denke, meine Güte, ich habe 3 Söhne. Wenn ich jetzt irgendwo sagen wir mal im Jemen wäre, da könnte es passieren, dass innerhalb von einer Minute alle 3 verhungert sind.
Aber genau das meine ich ja mit Privileg, dass ihre 3 Kinder eben nicht im Jemen leben und sie nicht fürchten müssen, dass sie sterben.
Ja, aber es ist eher eine Gnade. Also ich würde es eher so ausdrücken. Ich empfinde es als Gnade, aber ich empfinde es auch als Auftrag. Ich habe schon mein Aufwachsen im Sozialismus und als Christin in dieser atheistischen Gesellschaft als Auftrag verstehen lernen müssen. Sonst wäre das ja gar nicht aushaltbar gewesen. Und ich deute auch das jetzt als Auftrag. Also,
aber ich glaube, wir liegen gar nicht so weit auseinander, weil für mich ist das ja auch ein Auftrag. Also ich muss an meine Freundin Freya Klier denken, natürlich ganz besonders heute am Tag der Deutschen Einheit. Und sie hat immer gesagt, das 11. Gebot lautet, du sollst dich erinnern. Und dazu gehört für mich natürlich auch, auf die dunklen Kapitel unseres Landes aufmerksam zu machen. Für einen Krieg, wo wir nicht geboren waren, für einen Krieg, den meine Vorfahren nicht zu verantworten haben und wofür ich mich trotzdem verantwortlich fühle, wenn ich sage Ja zu diesem Land. Und die Art und Weise, wie Sie die DDR gerade beschrieben haben, das war für mich schwer nachzuvollziehen, weil die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die aus den Regionen kommen, die DDR auch als Unrechtsregime begriffen haben, die in ihrer Freiheit sozusagen beschränkt waren. Und ich empfinde zum Beispiel eine große Solidarität mit den meisten Menschen, die ich kenne aus den neuen Bundesländern, weil wir viel gemeinsam haben, nämlich der Entzug von Freiheit und dass der bei vielen von uns eigentlich einen Lebenshunger auch wiederhergestellt hat. Und Sie haben das jetzt als Zufall beschrieben und ich bin ein Mensch, der an die Kraft auch glaubt des Individuums und auch an die Selbstwirksamkeit. Und bei mir war das kein Zufall. Also meine Eltern haben sich ganz bewusst auf den Weg nach Europa gemacht, damit ihre Kinder es einst besser haben. Und
Eltern sind eben ganz bewusst in der DDR geblieben. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Ja, obwohl sie als Christen also erhebliche Einschränkungen erleben mussten und auch die Westfirmen, meine Eltern sind beide Diplomchemiker, Ende der 50er Jahre auch auf sie gewartet haben und sie gerne mitgenommen hätten ins Ruhrgebiet. Aber meine Mutter hat immer gesagt, suche der Stadt Bestes. Wir sind hier geboren, hier hat Gott uns hingestellt, hier haben wir jetzt zu bleiben. Deshalb war Ausreise für unsere Familie auch nie ein Thema. Mhm. Das hat meine älteren Brüder auch geärgert. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich irgendwie die DDR verkläre. Ich weiß, dass wir nicht frei waren. Ich habe gesagt, dass ich in die DDR hineingeboren worden bin, in ein Land, das ich nicht geliebt habe. Und ich bin 1990 von einem Land verschluckt worden, das ich nicht wollte. Das möchte ich gerne festhalten.
Mhm. Lassen Sie uns mal über das Konzept Verfassungspatriotismus sprechen. Ein Begriff, der 50 Jahre alt ist, zuerst eingeführt vom Politikwissenschaftler Dolf Sternberger, später berühmt und bekannt gemacht durch den Philosophen Jürgen Habermas. Die Idee ist, es gibt einen Patriotismus, der sich aber nicht an Blut und Boden orientiert, sondern der auf gemeinsamen Werten beruht. Pluralismus, Demokratie, Meinungsfreiheit. Frau Thiel, Sind Sie eine Verfassungspatriotin?
Also ich habe sehr gehofft, dass wir eine deutsche Verfassung diskutieren. Und das ist nicht passiert. Wir sind einfach ins Grundgesetz einverleibt worden. Und da ist uns auch ein Versprechen bisher nicht eingelöst. Und ich würde mich mit großer Leidenschaft daran beteiligen, dass wir um eine deutsche Verfassung ringen.
Aber die Ostdeutschen wollten damals natürlich gerne auch sehr schnell dieser Verfassung beitreten. Es war ja nicht eine feindliche Übernahme.
Naja, 1990 gab es ja schon mal eine AfD. Das möchte ich gerne sagen, die Allianz für Deutschland. Das war eine mit westdeutschen Einflüssen in einen autonomen Staat erhebliche Wahlbeeinflussung geschmiedetes Bündnis verschiedener Parteien. Und es nannte sich Allianz für Deutschland. Die habe ich nicht gewählt 1990, aber ich nehme zur Kenntnis, dass die Mehrheit sie gewählt hat. Dass wir aber auch dann noch immer wieder auch darüber diskutieren wollten, dass natürlich eigentlich eine Verfassungsdiskussion an der Tagesordnung wäre, das möchte ich nicht vergessen. Natürlich gab es die Stimmen. Und ich gehöre immer noch dazu. Ich denke, das wäre doch ein großer Gewinn, wenn wir jetzt, sagen wir mal 30 Jahre später, sagen, fangen wir jetzt mal damit an. Und reden mal, was soll eigentlich in der deutschen Verfassung stehen?
Was fehlt Ihnen denn in der deutschen Verfassung?
Also vor allen Dingen fehlte mir die Definition der Eigentumsrechte. Ich bin sehr, sehr skeptisch gegenüber dem kapitalistischen Eigentumssystem. In der Bibel steht, der Boden gehört Gott. Wir wissen alle aus Monopoly, dass die Gier mit dem Grund- und Bodenbesitz losgeht. Und ich weiß, dass 1947 sogar in den Besatzungsstrukturen des Westens über Wirtschaftsformen diskutiert wurde, die nicht das amerikanische Modell favorisierten. Ich bin sehr skeptisch gegenüber dem Kapitalismus.
Im Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet. Also es geht ja gerade darum, dass es auch gerecht zugehen soll. Nicht sozialistisch, aber gerecht.
Um da konkret mal reinzugehen, gerade auch was die aktuelle Situation angeht in Zeiten der Corona-Herausforderungen, in denen wir uns befinden und wo man viel Kritik auch übt in jeglicher Hinsicht, wo ja vieles unterm Brennglas noch sichtbarer wird. Welches sozialistische Land führt uns denn besser durch die Krise? Also die Frage ist ja, was ist die Alternative dazu? Und ich finde, dass sozusagen die allgemeine Kapitalismuskritik auch etwas ist, wo wir vorsichtig sein müssen. Und ich bin auch für eine soziale Marktwirtschaft. Und ich glaube, hier kommen unternehmerische Spielräume und soziale Verantwortung zusammen. Und da ist mir vieles in Deutschland immer noch nicht sozial genug. Das ist auch bekannt. Ich mache mich stark für eine Wirtschaftsform, in der Freiheit und Solidarität ineinandergreifen. Und trotzdem finde ich sozusagen diese generelle Kapitalismus-Abwertung empfinde ich auch immer als sehr befremdlich. Es geht doch wirklich darum, auch genau hinzugucken.
Ich wollte einen philosophischen Aspekt in das Gespräch bringen, dass ich gesagt habe, dass mir die Abbildung der Alternativlosigkeit, dass mir das gegen Strich geht. Und da lasse ich mich nicht immer wieder auf diese Zuspitzung ein, welches sozialistische Land navigiert denn jetzt besser durch die Krise? Was sind denn das für
Fragen? Es geht darum, wenn Sie die Kapitalismus...
Finde ich ganz schwierig. Also ja, welches Land ist denn sozialistisch?
Das höre ich ja auch raus, dass Sie es schwierig finden. Aber ich finde es auf der anderen Seite genauso schwierig, wenn Sie sagen, dass der Kapitalismus böse ist. Und das empfinde ich als genauso einseitig.
Ich sehe ihn
einseitig.
Sehr kritisch.
Ich sehe den Sozialismus sehr kritisch.
Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Streitkultur. Heute zur Frage, muss man sein Land lieben? Es diskutieren die Theologin Christiane Thiel und die Journalistin und Buchautorin Düsen Tekkal. Nun sehen wir im Moment eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft. Sie haben das eben schon angesprochen. Sie zeigt sich unter anderem im Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Es gibt Menschen in diesem Land, die die Bundesrepublik abschaffen wollen, die das Grundgesetz und die Verfasstheit dieses Staates nicht anerkennen, sich sogar in einer Diktatur wähnen. Frau Tekkal, Sie haben das eben angesprochen. Was denken Sie, ist da passiert?
Also letztlich ist das ja nichts Neues. Also wir dürfen jetzt nicht so tun, als wenn das etwas ist, was vom Himmel gefallen ist, sondern das war ja schon immer da. Es gibt natürlich Feinde der Demokratie und es gibt Rassismus, es gibt religiösen Extremismus, es gibt Antisemitismus, es gibt das Patriarchat und natürlich auch der Rechtspopulismus. Und der erfährt natürlich jetzt in Zeiten, wo wir mehr Fragen als Antworten haben, insbesondere in individualisierten Gesellschaften, also gerade auch, wenn ich das jetzt wieder vergleiche mit dem Irak oder Syrien, da sehe ich, dass es gerade der individualisierten Gesellschaft Gesellschaft viel schwerer fällt, das auch zu akzeptieren. Und dass dieses Sicherheitsbedürfnis, mit dem wir sehr verwöhnt waren, auch in den letzten Jahrzehnten, dass das jetzt ins Wanken gerät. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Welt sich im Transformationsprozess befindet. Aber diese Krise macht natürlich auch Angst, ja, weil da Komponenten auf uns zukommen, für die es keine Schuldigen gibt, für die wir niemanden haftbar machen können. Und jetzt ist ganz viel psychische Widerstandskraft gefragt und ganz viel Resilienz. Und um mal unser Thema der Sendung darauf runterzubrechen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, in Zeiten dieser Krise in einem Land wie Deutschland durch die Krise regiert zu werden von einer Kanzlerin, die vernunftbasiert ist, die das wissenschaftlich einordnet, erklärt. Ich will mir nicht ausmalen, wie das wäre, wenn ich jetzt an einem anderen Fleck wäre. Und das hat nichts mit Heroisierung zu tun. Das ist Fakt, denn wir sind weltweit gleichermaßen von dieser Pandemie betroffen, die noch lange nicht durch ist. Und trotzdem sind die Verläufe unterschiedlich. Und das hat auch was mit Leadership zu tun.
Ist das Grundgesetz dann in Ihrer Ansicht eine identitätsstiftende Erzählung?
Das Grundgesetz kann ein identitätsstiftender Faktor sein. Und ich bin davon überzeugt, dass das Grundgesetz, zumindest ist das für mich so, das ist mein heiliges Buch, eine Bindungskraft hat, wenn wir sie zum Leben erwecken, die unersetzbar ist. Und dass dieses Grundgesetz, was wir haben, dass ich das deswegen so feier, weil es ja auch fragil ist, weil es weiterlebt, weil Artikel für Artikel sozusagen auch gegeneinander sozusagen bestehen muss und weil daraus sich natürlich viele Fragen ableiten, aber weil ich auf der anderen Seite auch auf junge Menschen treffe, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, aus dem Westen oder aus dem Osten, die relativ wenig damit anfangen können. Und es geht letztlich darum, dass wir diese Grundrechte erzählbar machen, dass wir sie runterbrechen in den Alltag. Und wenn es etwas gibt, was uns nicht passt, dann lebe ich in einem Land, wo ich sagen kann, ich habe da mal eine Idee. Und selbst wenn die Idee vielen nicht passt, komme ich dafür nicht ins Gefängnis. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, was mit Menschen passiert, die hier zum Beispiel davon sprechen, wir haben eine Corona-Diktatur und wir haben die Einschränkung von Grundrechten. Ich finde das übertrieben durch meinen jesidisch-kurdischen Blick, auch weltweit und auch durch meine Einsätze als Kriegsberichterstatterin, dass ich mir oft die Frage stelle, was empfindet ihr denn schon als Entzug von Freiheitsrechten? Was sollen die anderen dann sagen? Und ich habe zum Beispiel auch in meinem aktuellen Buch German Dream, mache ich ja einen Vorschlag auch fürs Grundgesetz für einen Artikel, nämlich das Recht auf Glück. Es sind einfach nur ein paar Beispiele, die zeigen sollen, dass ich natürlich auch hader, dass ich auch ringe, dass ich auch eine mangelnde Chancengleichheit sehe, dass ich auch das Gefühl habe, dass wir immer noch nicht bereit sind zu sagen, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und dass ich aber selber versuche, den Unterschied zu machen.
Lassen Sie uns nochmal auf das Thema Spaltung der Gesellschaft zurückkommen. Wenn wir nach Ostdeutschland schauen, sehen wir, die Zustimmung zur AfD ist bei Wahlen und Umfragen höher als im Westen. Im letzten Sachsen-Monitor, einer sachsenweiten Umfrage, gab eine Mehrheit der Menschen an, die Ostdeutschen seien in Deutschland Bürger zweiter Klasse. Und eine Mehrheit sagte auch, nach der Wiedervereinigung wurde neues Unrecht geschaffen. Frau Thiel, wie erklären Sie sich diese Gefühle, diese Ansichten und Einstellungen?
Also ich nehme das Beispiel Leipzig. In Leipzig gehört 80% von Grund und Boden bereits Westdeutschen. Das kann nur Ungerechtigkeitsgefühle erzeugen. Also es ist ganz einfach. Und das hätte man steuern können übrigens. Also wir haben ja mal sowas wie Volkseigentum gehabt. Ich habe davon nichts gehabt, aber das war ja die Doktrin der DDR. Und jetzt haben wir Besteigentum. Und gerade beim Wohnen wird es sehr heikel. Das wissen Sie, wenn Sie in einer großen Stadt wohnen. Wie kann man die Mieten hinaufpeitschen? Wie lange können Leute das stemmen? Und wann müssen sie die Stadt verlassen? Ich selber kann das nicht so mitgehen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich mich benachteiligt fühle. Ich habe ja einen sehr schönen Beruf und eine wunderbare Arbeit. Und ich liebe meine Kirche. Das fällt mir übrigens gar nicht schwer, das zu sagen, auch ohne, dass ich irgendeine christliche Fundamentalistin bin. Bin ich ja wirklich, ich bin ja auch feministische Theologin. Aber auch was vererbt wird, was überhaupt an Geld da ist, was sich an Kapital hat bilden können in 30 Jahren, nämlich nichts. Also das sind schon keine guten Entwicklungen. Aber das sind jetzt Soziologen oder Wirtschaftswissenschaftlerinnen fitter als ich. Ich kann das bloß so atmosphärisch beschreiben.
Frau Teckerl, wenn man sich diese ökonomischen Ungleichheiten zwischen Ost und West vor Augen führt, hilft da die Liebe zur Verfassung?
Nee, das macht sogar ganz viele wütend. Also wir müssen es ja mal realistisch beschreiben. Und da, finde ich, hat Frau Thiel auch einen Punkt, dass wenn das ungerecht verteilt ist, dass dann natürlich auch Frustrationen aufkommen. Und dass, wenn wir das wirklich ernst meinen, auch mit der Chancengleichheit und der Teilhabe, dass das eben nicht nur einer bestimmten Gruppe sozusagen zugeordnet werden kann. Das ist im Übrigen auch das, wofür ich kämpfe, dass ich eben sage, in die Freiheit gekommen zu sein und die Freiheit möglich machen für viele andere. Und ich kann mich erinnern, als ich vor vielen Jahren, als ich in einer westdeutschen Redaktion gearbeitet habe, bei einem großen Fernsehsender, bin ich mal in den Osten geschickt worden, nach Pasewalk, und sollte ein buntes Thema mitbringen. Und die Überschrift meines Buches in einem Kapitel war dann kein buntes Thema in Pasewalk. Ich kam da an und das, was ich dort getroffen habe, waren Wendeverlierer, waren Menschen, die die Wende nicht verkraftet haben, die nicht mehr in die Arbeit gefunden haben, wo es eine hohe Arbeitslosenrate gab, die in Fleischereien arbeiten mussten zu einem Untermindestlohn wohlgemerkt. Und ich habe dann meinen ganzen Mut zusammengefasst und habe der Redaktion kein buntes Thema gebracht, sondern das war eine Gesellschaftsstudie. Und ich habe mich damals mit den Menschen dort unterhalten und ich habe sehr viele Parallelen festgestellt. Und es ist nun mal so, dass wenn wir einen beträchtlichen Teil der Menschen zurücklassen, dass sich das dann auch irgendwann rächt und dass wir dieses Versprechen auch unserer Verfassung nur dann einlösen können, wenn so viele Menschen wie möglich das Gefühl haben, dass sie davon auch getragen werden und dass sie nicht unsichtbar gemacht werden. Und ich glaube, da braucht es auch eine Würde der Anerkennung, der Wertekränkung. Und ich meine, wir haben gerade drüber gesprochen in Zeiten von Corona, was das bei Menschen auslöst, wenn sich Dinge verändern. Und dass es viele Menschen gab, die nicht mitkamen, das ist nun mal Fakt. Und ich glaube, dass auch über diesen Teil zu wenig gesprochen wird.
Lass uns vielleicht ganz kurz. Sie reden jetzt über den Osten, als wären wir Tiere im Zoo. Das muss ich mal sagen, ja, in Pasewalk, ach wie schrecklich. Und das ist auch der Ton, den das immer annimmt. Ich glaube, Sie müssen eins sehen,
ich
wir haben 1989-90 eine Riesentransformation zustande.
Über Tiere im Zoo sprechen.
Sie, es klingt für mich so.
Nein, das ist dann aber so. Ihr Problem, nicht meins, weil das, so habe ich es nicht gemeint.
Aber genauso wird doch berichtet. So passiert das seit Jahren und das ist eben unangemessen. Es geht zuerst damit los, dass die Leute im Osten eine friedliche Revolution erzeugt haben. Da können sie erstmal anknüpfen. Und dann ist über die Köpfe hinweg transformiert worden. Und das ist doch der Punkt. Und ich war politisch aktiv. Ich habe auch nachts Flugblätter abgetippt und verteilt, dass wir dann in der Vereinigungspolitik nicht mehr gehört wurden. Es gab keinen Ort für unseren politischen Willen. Und wir haben schon 1986 im ökumenischen Prozess formuliert, was wir wollen. Und dass dann in den Transformationsprozessen die Stimmen der politisch Aktiven im Osten nicht gehört wurden.
Frau Thiel, Sie haben jetzt eben die friedliche Revolution angesprochen.
Ja.
Warum ist das ein Aspekt, auf den die Ostdeutschen aus meiner Sicht so wenig stolz sind und was sie so wenig auch zeigen, vielleicht auch als identitätsstiftenden Faktor?
Weil das Ergebnis ihnen nicht gefällt. Also wir sind doch froh, dass es friedlich war. Das halten wir mal fest. Das haben wir aber vor allen Dingen der Sowjetunion zu danken. Unter der Führung von Michail Gorbatschow. Das müssen wir wirklich festhalten. Aber danach ist über unsere Köpfe hinweg entschieden worden. Und zwar massiv der Aufbau der Verwaltungen, die Stadt, wie die Stadt regiert wird, wer in der Stadt entscheidet, wer die Schulen gestaltet, wer die Universitäten leitet, wer in den Kirchen das Sagen hat. Das sind alles Westdeutsche gewesen seit 1990 und das ist einfach falsch gewesen. Und deshalb sind die Leute mit dem Ergebnis unzufrieden. Sie sind traurig. Sie waren mutig und jetzt sind sie traurig.
Und was müsste passieren, um an diesen Stellen die Demokratie zu stärken, weil wir das jetzt eben
schon
mal...
Das weiß ich leider auch nicht, weil ja auch noch 2 Millionen vor allen Dingen fähige Leute abgeflossen sind. Das muss man ja auch noch sagen. Wir haben schon in den 80er Jahren die Köpfe verloren, viele Intellektuelle. Das können wir vor allen Dingen als Kirche beklagen. Und dann nach 1990 gab es 2 Millionen Ostdeutsche sind einfach weggegangen. Das waren doch vor allen Dingen die Leistungsfähigen. Das ist auch ein Problem für eine Gesellschaft.
Mhm. Und diese Friedensbewegung, die Sie angesprochen haben, gehört ja unbestritten zu einer der schönsten Seiten. Und dass es sozusagen dieser Volksaufstand war, der letztlich auch zu dieser Historie geführt hat. Aber ich bin ja gerade nach den Herausforderungen gefragt worden. Und da habe ich lediglich meinen Eindruck geschildert. Und deswegen, ich möchte nochmal sagen, dass ich das von mir weise, dass ich das beschrieben habe wie Tiere im Zoo. Sondern ich habe eigentlich meinen Auftrag eher als entmenschlichend begriffen im Nachhinein. Ja. Und das habe ich auch aufgearbeitet in dem Kapitel. Mhm. Wissen Sie? Deswegen, das ist mir wichtig. Und ich glaube, wir glücklich. Wir müssen hier mehr auf die Gemeinsamkeiten setzen, weil Sie gerade gefragt haben, auch nach dem, was wir tun können. Also was wir tun, ist eigentlich, dass wir jeden Morgen aufstehen und uns diese Frage nicht nur stellen, sondern sie auch umsetzen. Und es geht darum, diese Diskursräume zu öffnen.
Muss man sein Land lieben? Das war heute die Titelfrage in der Streitkultur. Es diskutierten Düsen Tekkal, Buchautorin, Filmemacherin und Journalistin, und Christiane Thiel, Theologin und Hochschulseelsorgerin in Halle an der Saale. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.